England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Andy Englert, Sie kennen mich als den Royal-Experten in Britpod. Und es gibt natürlich jede Menge interessante Informationen von Andrew und dem Rest des britischen Königshauses. Hören Sie rein. Alles für Sie exklusiv bei Alexander und Klaus.
Ich freue mich heute wieder auf Andy Englert, unser Königshausexperte, stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel und Frau im Spiegel Royal. Er kennt die Königshausthemen, er kennt die Adelsthemen nicht nur aus England, aber da ist er bei uns auch ein großer Spezialist. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist, mein Lieber. Hallo und Servus.
Hallo und Servus dir, lieber Alexander, und natürlich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Mein lieber Andy. Man könnte ja sagen, die Running Gag Story, wenn sie nicht so traurig wäre, ist eigentlich immer und immer wieder Andrew Mountbatten, der ehemalige Prinz und Bruder von König Charles III. Von England, verwickelt in den Epstein-Skandal, verwickelt in alle möglichen anderen Affären. Er muss umziehen und seine Royal Lodge verlassen, das haben wir alles schon besprochen. Das Neueste, was jetzt als Gerücht umgeht, er würde den eigenen Bruder, also den König, dadurch verärgern, dass er sein neues Domizil, sein Austrag, wo er strafweise sein muss, jetzt viel zu teuer umgebaut hätte und noch weitere Gelder ausgibt, Umzugsdienste, die pro Tag 12.000 Pfund kosten, etc. pp. Was weißt du darüber?
Naja, man weiß natürlich, er wurde ja auch verhaftet, ausgehört an seinem Geburtstag für 11 Stunden, saß er am Polizeirevier. Der Mann ist natürlich vollkommen uneinsichtig. Also das ist ein endloses Gejammere immer. Man weiß auch, wie er dann nach Sandring hinkam. Er hat sich erst mal mokiert, dass er also nicht die passenden Parkplätze für seinen Fuhrpark hätte, dass seine Pferde da zu weit reisen müssten. Ich meine, er hat sich früher nicht für Pferde interessiert. Mittlerweile reitet er, aber ich glaube, weil er sonst nichts mehr darf. Er hat auch wohl sich unkooperativ bei der Befragung durch die Polizei gezeigt. So nach dem Motto, er hat immer geschrien, ich bin der zweite Sohn der Queen. Das ist ja nun richtig. Aber das ist nun weder eine Entschuldigung noch eine Begründung für
Nachdem
irgendwas.
Er vor allem alle Titel aberkannt bekommen hat. Aber sein Bruder König Charles platzt angeblich wegen Andrews Luxusforderungen so langsam der Kragen. Insider haben der englischen Zeitung Mirror gegenüber berichtet, dass der 66-Jährige sich weigern würde, seine aktuelle Unterkunft bei Wood Farm zu verlassen, bis sein neues Domizil auf dem Sandringham-Anwesen namens Marsh Farm seinen Standards entspricht. Und das treibt wohl König Charles III. Zu Weißglut.
Naja, es ist natürlich genau das, was wir ja schon angesprochen hatten. Andrew ist nicht einsichtig. Das ganze missglückte Leben schlussendlich in den letzten Jahren war ja auch aus dieser unglaublichen Überheblichkeit raus. Mir steht alles zu. Die Leute können froh sein. Ich bin der Größte. Ich bin weiß Gott wer. Das ist ja nun ausgerechnet bei den Windsors, bei denen, die noch leben. Oder wenn man sich auch Prinz Philipp angeschaut hat und selbst auch die Queen, die sicherlich noch am distanziertesten war, überhaupt eigentlich etwas, was man denen im Gegensatz zu anderen, vor allem außereuropäischen Monarchen, nie vorgeworfen hat, dass man gesagt hat, naja, die sind völlig abgehoben. Also sowohl in ihrem Freizeitverhalten, das war das von vielen anderen Engländern, auch insbesondere auch in ihrer Freizeitkleidung, auch in ihrem Lifestyle. Man fuhr da die Geländewagen und Audi. Charles ist ein großer Audi-Fan. William hat Golf gefahren als junger Mann. Das sind eigentlich Menschen gewesen, die eigentlich nie dafür berüchtigt waren, dass sie einen wahnsinnig herausragenden, verschwenderischen Lebensstil führen.
Aber ich denke, die haben so viele Rolls-Royce und Bentleys im Fuhrpark stehen.
Naja, man darf jetzt mal eines nicht vergessen. Da gibt es ja immer zwei Dinge. Klar, man hat das immer gesehen, diese Rolls-Royce, die du kennst, die Bentleys, das sind ja Dienstwagen, das muss man jetzt auch mal sagen.
Zahlt die dann der Staat oder zahlt die eigentlich das Königshaus selber?
Das ist jetzt auch ehrlich gesagt beim Ganzen nicht der springende Punkt ist. Diese Autos sind ja teilweise jahrzehntelang im Einsatz. Darum geht es auch nicht. Ich rede jetzt auch von dem rein privaten Leben, das die auch alle führen. Man darf nicht vergessen, Großbritannien hat sehr viel auch international auf sich aufmerksam gemacht in den letzten Jahrzehnten, weil vom Diktator irgendwo aus Zentralafrika oder sonst irgendwas bis hin zu was demokratischen Spitzenpräsidenten wie Obama oder früher Brezhnev aus Russland. Jeden hat man irgendwo damit beeindruckt und eingefangen mit dem. Ich habe die Queen selbst sogar mal Autofahren sehen, als sie zu einer Pokalübergabe fuhr von Windsor Castle auf das Polofeld in Windsor, hinten über die Wege. Da ist mir die Zufälle entgegengekommen, die Queen selber fuhr damals in Ford Scorpio. Also das ist auch ganz bewusst. Bei der Queen gab es auch wunderbar diese Teilung der Privatqueen, des privaten Philipp, und die Kleidung, die man dann in Museen heute sehen kann, zum Teil, die auch da verteilt werden über ganz Großbritannien, das war ihre Dienstkleidung. Das hat Kriterien gegeben, dass man einfach ein Vorbild sein wollte. Zum Beispiel auch die hellen Farben, die die Queen fast immer getragen hat, die auffälligen. Das war auch aus einer Zeit, wo die Hightech noch nicht war und zum Beispiel die Bodyguards immer genau wussten, wo die Königin ist, weil das war die pinke, das war die grüne, das war die rosa, ne? Während die ganzen Männer, die traditionellerweise, da sie vor allem umringt haben bei so offiziellen Terminen, sich natürlich alle entweder eine Uniform geschmissen hatten oder natürlich einen schwarzen, dunkelgrauen, anthrazitfarbenen Anzug trugen. Und der andere Grund war, es standen ja Menschen teilweise in 2, 3, 4, 5 Reihen hintereinander, wenn ihr irgendwo in die Provinz gekommen ist. Und dass die Leute sehen, wo die Queen ist, war das auch immer dieser Farbeffekt. Ich habe die Queen einmal gesehen, da habe ich mich beruflich überhaupt noch nicht damit befasst.
Ach so?
Und zwar war das bei der Royal Windsor Horse Show. Man darf sich das so vorstellen, da sind verschiedene Pferdesport-Events von Kutschenfahren bis Springreiten, nicht unbedingt auf höchstem Niveau, sportlich Zuchtschauen. Und es waren also immer riesige Zeltstädte. Es war auch ganz spannend, bevor das Internet alles nach Deutschland geliefert hat. Da gab es damals die ersten Wachsjacken und die ersten olivfarbenen Gummistiefel und die aufklappbaren Stöcke mit der Sitzfläche und so. Und da ist die Queen damals da rumgegangen. Und ich habe mir erst gedacht, da geht die Queen. Da dachte ich, das kann nicht sein. Ich kann dir sagen, die Queen hatte damals, und das weiß ich heute noch, ein Seidentuch. Vielleicht war es sogar mal in der orangen Schachtel aus Paris. Ich vermute eher, dass es ein altes Gucci war. Das hat sie wie ein Kopftuch rumgebunden. Sie trug eine dunkel-olivgrüne Jacke, vermutlich Barber, einen dicken wollenen Rock in braun-beige kariert.
Tartan wahrscheinlich, genau.
Nein, es war kein richtiger Tartan, es war einfach ein schwerer Wollrock und dicke Kniestrümpfe und sowas wie, ich sag mal, fast Wanderschuhe. Ja? Und da waren auch keine Bodyguards sichtbar. Das war die private Queen und ich vergesse das nicht. Auch in dieser Zeit haben wir mal private Freunde von Philipp gesagt, wenn das Privatleute wären, die könnten mit der Pension, die Philipp als hoher Marineoffizier hat, privat leben. Und wie gesagt, ich habe das auch jetzt immer wieder bei Sandringham. Wenn du mal das private Wohnzimmer der Queen in Sandringham gesehen hättest zu ihren Lebzeiten, das war ein großer Raum. Da stand ein Fernseher, der war 15 Jahre alt, Radio, das war 30 Jahre alt. Da stand ein großer Tisch. Da haben die abends Philipp und sie vor dem Einschlafen Puzzles gelegt. Und da war zu dem Zeitpunkt, das fand ich sehr witzig, wie ich da dort war, 1000 Teile Puzzle mit Schloss Nymphenburg in München. Und man hat zum Beispiel auch, was auch sehr typisch war, und das kommt auch auf das andere Sandringham, die Queen hat das sehr gemocht, weil es eigentlich das unschlossigste aller ihrer Schlösser war. Erstens mal ist das vom Ende des 19. Jahrhunderts und es wirkt nicht wie eine Ritterburg, sondern eigentlich wie ein Landsitz. Das hat große Fenster und sowas. Da hatten die Vogelfiguren aller Art. Und wenn die Enkel klein waren, zum Beispiel Sarah und Peter Phillips, oder auch irgendwelche Menschen aus der Nachbarschaft, und die haben gefragt, was wollen sie mit einer Vogelfigur? Und da haben dann teilweise wirklich Kinder aus der Nachbarschaft im Charity-Shop so eine Schneeeule gekauft oder sowas, haben das denen geschenkt. Und das stand auch komischerweise in dem eigentlich nicht zugänglichen Bereich, weil man nicht wollte, dass die Leute darüber lästern. Aber man muss jetzt mal sagen, das waren privat vollkommen unprätentiöse Menschen. Charles stellt etwas mehr Ansprüche, aber man kann auch nicht sagen, er hat sich ja auch Highgrove gekauft, damals als kleinen privaten Landsitz. an der Grenze von Gloucestershire nach Wiltshire in Cotswolds. Ja, das ist eine schöne Gegend und heute wäre das richtig teuer. Das war damals auch noch nicht Liverpool-Krisengebiet, ja. Aber das war damals alles bezahlbar normal.
Wohnsitze sind schon was Wichtiges für Königs und die Familie und darüber wollen wir gleich noch ausführlich reden in Bezug auf Prinz Andrew. Prinz Andrew war er mal, jetzt heißt er nur noch Andrew Mountbatten und unser Königshausexperte Andy England hat gerade erzählt, dass er auch schon auf Schloss Sandringham war und noch gesehen hat, was die Queen dort alles in ihrem Wohnzimmer stehen hatte. Jetzt ist es soweit, dass der gute Andrew ja aus seiner Royal Lodge auf Windsor-Gebiet ausziehen musste und die Marsh Farm bezogen hat. Die steckt aber noch mitten in Renovierungsarbeiten, Reinigungen, Neuverkabelungen, Asbestbeseitigungen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Und angeblich, so haben Mitarbeiter erzählt, benutzt er dort immer noch seinen Prinzentitel und lässt sich so ansprechen, selbst wenn er da auf Baustellen rumwandert. Ist das mittlerweile unter Strafe verboten für ihn oder wie muss man das einordnen?
Es ist wohl so, dass im Rahmen des bereits stattgefundenen Umzugs Umzugskisten gesichtet wurden von Leuten, die sich auch nicht namentlich hingestellt haben dafür, die mit HRH, also His Royal Highness, beschriftet sind. Sie müssen sich das vorstellen, wie unser einer schreibt dann darauf Küche oder Bad oder Wohnzimmer erster Stock. Keiner weiß aber, und das muss man jetzt auch der Seriosität halber sagen, ob diese Kisten möglicherweise schon länger irgendwo gestanden haben, in der Royal Lodge oder sonst irgendwo eingelagert waren und die einfach beschriftet worden sind in einer Zeit, wo er den Titel noch hat, das weiß man nicht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, es ist Andrew absolut zuzutrauen. Und es ist auch bekannt, dass er bei Mitarbeitern eigentlich als ziemlich dünkelhaft gilt. Und wir wissen natürlich auch, dass es Leute gibt, die dann aus voreiseilendem Gehorsam oder weil sie nicht schief angeschaut werden wollen, einfach weiter königliche Hoheit zu dem sagen, auch wenn das nicht mehr ist. Das ist die alte Diskussion, die sie auch haben mit dem Adel in Österreich. Da hat man nach dem Ersten Weltkrieg die Titel verboten und in den guten Kaffeehäusern überschlagen sich die Kirchenherr, Baron, kaiserliche Hoheit und so weiter. In Österreich ist das sogar gesetzlich geregelt. Aber es ist Andrew zuzutrauen, ja, natürlich.
Der will ja scheinbar immer nur das Beste vom Besten, trotzdem er alles aberkannt bekommen hat und jetzt ins Austraghäuschen gehen muss zur Strafe, auch mit den Epstein-Files, was da so rausgekommen ist. Und du hast uns ja mal sehr glaubwürdig erzählt, dass König Charles III. Ihn wohl auch weiter in Anführungszeichen an der Lebensader der Nobleren erhält, damit der Mann nicht irgendwo für Geld auspacken geht, weil er sich seinen Lebensstandard nicht mehr leisten kann, was noch schlimmer wäre. Aber es gibt jetzt Quellen, die sagen, er muss doch bald ausziehen. Wenn zum Beispiel in Sandringham der König große Gesellschaften hat, dann könnte es sein, dass Andrew Mountbatten einfach im Wohnwagen landet, weil der Platz gebraucht wird. Ist sowas glaubwürdig? Nein.
Das ist totaler Unsinn. Du musst dir jetzt mal vorstellen, Sandringham ist ein Schlossgebäude und das hat verschiedene Gebäude, die teilweise museal genutzt werden, die direkt an den Schlosskomplex anschließen. Zu Sandringham gehört zum Beispiel auch Anmar Hall, was man Kate und William als Landhaus zur Hochzeit geschenkt hat. Das ist schätzungsweise 5 bis 6 Kilometer weg vom Haupthaus in Sandringham. Und es gibt auf diesem sehr großen Landbesitz in Norfolk, was in dieser Ecke eine eher dünner besiedelte Gegend ist, diverse Farmhäuser. Teilweise hatte sich Prinz Philip vor der Pandemie und also die Jahre sozusagen vor 2020 und nach seinem Rückzug von so öffentlichen Ämtern, also 3, 4, 5 Jahre etwa, dort auch in so einem Farmhaus niedergelassen, um seinen Nachlass zu sortieren, um seine Memoiren zu schreiben und dergleichen mehr.
Gibt's die Memoiren von Prinz Philipp?
Also nicht im Buchhandel.
Aber vielleicht für die Familie hat er die niedergeschrieben.
Ich weiß nicht, ob die für die Familie sind. Ich meine, sein Testament ist auf 99 Jahre verschlossen. Und ich nehme mal an, dass diese Erinnerungen eher wissenschaftlichen oder chronistischen Zwecken und jetzt nicht einer, sag mal, Buchpremiere mit Red Carpet, Reality-TV-Stars und sonst was.
Es habe ich ja schon wieder abgelenkt von Andrew, aber trotzdem nochmal Nachfrage. Prinz Philip, der verstorbene Mann der Queen, die ja nach ihm erst gestorben ist der nicht sogar in Sandringham selbst gestorben?
Nein, der ist in Windsor Castle gestorben. Das war ja noch in der Pandemie, erinner dich an die Beerdigung, wo nur 30 Personen kommen durften.
Das stimmt auch.
Was ich meine aber, das ist ein Riesenareal. Da stehen Farmhäuser und diese Farmhäuser erreichst du vom Haupthaus auch nur, wenn du sehr gut zu Fuß bist. Da sind auch teilweise Objekte, die man gar nicht so richtig kannte. Man wusste nie so wirklich, in welchem Haus sitzt ein zum Beispiel Philipp. Das sind verschiedene, ich sag einmal so, einfache bis gehobene Farmhäuser, maximal kleine Landhäuser.
Jetzt fragen sich ja viele, was passiert denn eigentlich, wenn Andrew in irgendeiner Weise bei Familienfeiern wieder vorbeischauen würde oder so? Kann man den rausschmeißen? Kriegt der Hausverbot sowieso? Weiß man da irgendwas, wie die Familie künftig mit ihm umgehen will, auch im Privaten? Oder sagen die, nee, nach außen hin schmeißen wir ihn raus, aber er darf schon noch zu Weihnachten oder Ostern vorbeischauen?
Zum Beispiel an Weihnachten sind das immer sehr große Gesellschaften. Da ist man auch mit den Einladungen gar nicht mal so kleinlich. Man hat zum Beispiel auch früher, da waren die noch gar nicht verheiratet, das erste Mal die Schwester und den Bruder von Kate eingeladen zu dem großen Programm. Manche gehen auf die Jagd. Ich glaube kaum, dass der dort auftauchen wird. Andrew würde dort natürlich alles tun, wenn er denn überhaupt kommen dürfte, dass das für ihn eine Via Triumphalis ist. Und der würde wahrscheinlich vorher noch 5 Paparazzi anrufen und denen mitteilen, ich komme. Es wird vielleicht noch so sein, dass Charles als Mann, der hoch in den 70ern ist, der krebskrank ist, der sich ja irgendwo als, ich sag mal, Hüter des Erbes seiner Mutter sieht und weiß, dass die über Andrew nicht unbedingt zu Recht, aber immer die schützende Hand gehalten hat, wäre vielleicht noch jemand, der sagen würde, okay, wenn es keiner sieht. Aber man merkt, dass zum Beispiel William ganz rigoros, der war, der gesagt hat, so, nun Schluss mit dem. Und der schon vor Jahren, als die ersten Epstein-Geschichten kamen, wo ja noch die Queen und Charles versucht haben, mit viel, viel Geld das wegzubügeln, gesagt hat, Schluss, der muss hier raus, der muss hier weg, der muss aus der Royal Lodge raus. Das Einzige, was man nicht ändern kann, ist das Verwandtschaftsverhältnis. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Platz, ich glaube, 8 im Moment in der Thronfolge, die natürlich im Moment auch bei denen, die altersmäßig auch vor ihm stehen, ihn Lichtjahre von dem Thron wirklich entfernt, der wird auch nochmal gestrichen.
Was sind eigentlich die wirklichen Folgen, nicht nur für Andrew Mountbatten, den ehemaligen Prinz und Bruder von König Charles III., seit seiner Verhaftung an seinem 66. Geburtstag, wo er einige Stunden in Haft verbringen musste, wo ihm vorgeworfen wurde, er hätte Epstein möglicherweise geheime Staatsunterlagen in seiner damaligen Funktion als Botschafter und Attaché für Wirtschaftsdinge verraten. Irgendwie ist es um die ganze Geschichte ruhig geworden. Man könnte annehmen, was ist denn in 2 Monaten bald passiert, dass da nichts mehr hochkommt? Was hat er denn verraten? Das waren ja Mutmaßungen, aber kommt nichts mehr. Was ist passiert?
Ja, den Job ist er etwa seit 15 Jahren los. Also das heißt, es gibt natürlich folgende Brisanz. Erstens, das war kein Job als Working Royal, der irgendwo aus den Familienkassen da abgedeckt wurde, sondern er hat da Geld bekommen vom britischen Staat, also sprich vom Steuerzahler. Punkt. So, das ist natürlich immer die Frage, auf der Welt gibt es nichts geschenkt. Und die Frage ist natürlich auch, was unter anderem, das mag sicher Eitelkeit und gesellschaftlicher Aufstieg und sowas gewesen sein, warum Epstein sich den Prinzen gehalten hat. Ich bin jetzt mal wirklich so bösartig und formuliere es so. Natürlich hat Andrew auch in dieser Position für die britische Wirtschaft gewisse Informationen erlangt. Ich sage jetzt mal was ganz Böses. Ob er sie verstanden hat, ist eine andere Frage. Ob er sich dafür interessiert hat, auch.
Aber er wusste vielleicht, dass man sie zu Geld machen kann.
Also ich glaube nicht, dass der Andrew hingegangen ist. Das muss man jetzt zu seiner Ehrenrettung sagen und hat gesagt, du Epstein, ich habe hier ein paar ganz brandheiße Unterlagen und Informationen. Und
dafür gibst du meiner Frau Fergie, die da und pleite ist, mal wieder ein paar 100.000 Pfund rüber oder Dollar?
Fergie hat kleinere Beträge bekommen. Die hat auch selber dafür schnorren müssen. Ich glaube nicht, dass das, wie man sich das jetzt in so einem schönen Spionagefilm vorstellt, das Köfferchen vom Prinzen gegen das Köfferchen voll Geld vom US-Milliardär. Also irgendwo ist die Romantik dann auch mal zu Ende. Ich denke mal, dass der Epstein schon gewusst hat, Epstein war ein Mensch mit einem widerlichen sexuellen Vorlieben. Keine Frage, aber der war nicht dumm. Und er hat natürlich auch gewusst, wie melke ich die Kuh unauffällig. Und man wusste natürlich auch, und das hatte Epstein sehr genau begriffen, Andrew war gierig, materiell, sexuell, auch nach Aufmerksamkeit, nach hofiert werden und dergleichen mehr. Der wird auch gesagt haben, du pass mal auf, so stelle ich mir das vor. du hast doch da jetzt gerade so eine Reise nach Bangladesch, was ist denn da oder sowas? Gibt es da irgendwelche Handreichungen? Und ich vermute, dass der Indruck sagt, ja, da gibt es irgend so einen Scheiß, ist mal brutal ausgedrückt, nimm das Ding und lies es, mich interessiert es eh nicht.
Aber was für ein Kapital könnte denn Epstein daraus geschlagen haben, was ihm wiederum mit Aktienspekulationen oder mit Verkäufen von Bonds oder was weiß ich, was könnten dem für Papiere aus England genutzt haben?
Das, woran sich im Moment die Geschichte ein bisschen aufhing, war die Rettung der Royal Bank of Scotland mit vielen, vielen Milliarden Staatsgeldern.
Mhm.
Die Frage ist, wie viel früher wusste Andrew darüber Bescheid als die Öffentlichkeit, als das mitgeteilt wurde? Und wie viel früher als sozusagen die öffentliche Erklärung wusste es Jeffrey Epstein? Durch Andrew. Wir wissen aber nicht, Epstein hat natürlich auch andere Informantennetze gehalten, die vielleicht sehr genau gewusst haben, welche Information kann ich wie, ganz unromantisch, ich liefere Akten, du lieferst Kohle, ich will sonst mit dir nichts zu tun haben, ich kenne dich auch gar nicht. Epstein hat sicherlich alle Chancen genutzt, solche Informationen. Man wusste, eine Bank schwer angeschlagen, kriegt eine Rettung durch Steuergelder. Und Alexander, ich bin kein Experte für diese Insidergeschäfte in der Hochfinanz. Andrew war es, glaube ich, auch nicht.
Warum kommt jetzt, nachdem die Presse das hochgekocht hat und sogar Scotland Yard gesagt hat, Verdacht auf Weitergabe von Staatsgeheimnissen? Und wenn das rauskäme, würde ihn ja fast lebenslänglich oder viele Jahre Haft, zumindest, dass er nicht mehr rauskommt, stehen. Und jetzt kommt irgendwie nichts mehr. Recherchiert ihr nicht mehr genug, ihre Journalisten, oder was ist los?
Ich wüsste jetzt nicht, dass das die Aufgabe deutscher Medien ist. Erstens mal, ich bin auch nicht die britische Polizei. Wir haben es hier mit einer Sache zu tun, die ist erstens mal 15 Jahre her.
Also vor 15 Jahren sollen der Geheimnisverrat stattgefunden haben.
Noch früher zum Teil.
Und jetzt ist es natürlich erst rausgekommen, das würde ich nochmal wiederholen, ja.
Wir wissen natürlich mittlerweile, dass Woche für Woche hunderttausende Seiten, E-Mails und sonst was von Jeffrey Epstein, der wie ein Eichhörnchen das alles gehortet haben muss, öffentlich freigegeben werden. In manchen Fällen werden da Namen drin geschwärzt. Aber ich sag mal, selbst die Trump-Regierung sieht natürlich überhaupt keinen Anlass, den Namen von Prinz Andrew oder irgendwelchen britischen Politikern da zu schwärzen. Auch die Justizbehörden wohl nicht. Das waren alles keine Minderjährigen und das waren keine Zivilpersonen und sonst irgendwas, sondern das waren im Prinzip ganz normale Menschen. Und wir haben ganz komplizierte Sachen. Was kann man heute beweisen?
Nee, die haben ja wohl massenweise Kisten aus seinem Haus rausgetragen mit sogenanntem möglichen Beweismaterial. Da muss ja irgendwann mal eine Auswertung stattfinden.
Siehst du, Alexander, da haben wir ja schöne sogenannten möglichen. Ja, es mag jetzt sein, dass da zum Beispiel irgendwelche vertraulichen Unterlagen waren. Also wir reden ja von Andrews Haus.
Die Royal Lodge.
Ja, das frühere Haus. Und man hat ja auch die Durchsuchung gemacht in den neuen schon.
Ach, auch schon?
Ja, ja. Da hat man ihn ja auch verhaftet in einem der Farmgebäude bei Sendringen. Die Polizei wird einen Teufel tun. Natürlich auch aufgrund des Interesses der Sache, weil es Andrew war. In Großbritannien muss man als Ermittlungsbehörden einiges sehr Überzeugendes vorlegen, dass ein Untersuchungsrichter sagt, okay, nehmen Sie den fest. Ich rede von Festnehmen und nicht nur zum Verhör auf die Polizei. Die Frage ist ja, das mag jetzt sein, irgendwo bei Andrew im Keller liegen jetzt die Akten, wo man geredet hat über eine Dienstreise, vertrauliche Informationen an ihn vor einer Dienstreise nach Asien. So, jetzt nun die Frage, kann man beweisen, dass er Epstein diese Akten überlassen hat? Kann das aber nur sein, dass er vielleicht mit Epstein telefoniert oder privat gesprochen hat? Ist da ein elektronischer Stempel sozusagen von einer E-Mail, von einem Fax, oder es gab es ja damals noch, erhalten, wo man sagt, jetzt können wir es ihm beweisen? Oder hat er, ich sag's jetzt mal ganz blöd, eine Kopie davon gezogen, was keiner mehr nachvollziehen kann, das in den Briefumschlag gesteckt, ein paar Briefmarken mit dem Kopf seiner Mutter draufgeklebt und das in den Briefkasten geschmissen? Ich glaube nicht, außer Jeffrey Epstein war auch noch Briefmarkensammler, dass sowas noch erhalten ist.
Böse Gerüchte behaupten ja, die Festnahme von Andrew Mountbatten hätte durchaus etwas damit zu tun, dass bestimmte Leute ihn verpfiffen haben, damit er endlich überhaupt in Untersuchungshaft kommt und man ihn besser, schneller verräumen könnte. Könnte das womöglich sogar aus dem engsten Umfeld, sprich König Charles, gekommen sein, von dessen Sohn, dem Kronprinzen William und Kate? Oder woher ist überhaupt eigentlich das gekommen, dass man sein Haus durchsucht hat und eine Anzeige gemacht hat? Wie kam das auf?
durch die Epstein-Unterlagen, die von den Ermittlern und Staatsanwaltschaft in USA ja zu Tonnen beschlagnahmt worden, gesichtet und veröffentlicht werden. Da kamen ja zum Beispiel auch verschiedene Mails Epstein oder Mette-Marit von Norwegen. Diese Geschichten kamen ja darüber raus. Es muss aber auch eines klar sein. Ich weiß, das ist ein ganz toller Filmstoff und ich sehe schon diese neue Staffel von The Crown.
Du dann bitte in der Hauptrolle des Prinz Philipp nochmal. Ja, genau.
Ja, du behauptest es immer, ich würde ihm ähnlich sehen.
Ja, sehr ähnlich. Na gut, ich habe schon wieder abgelenkt. Aber gut, also das war ein Zufall, dass Journalisten durch die Sichtung der veröffentlichten Epstein-Akten gesagt haben, Mensch, da ist doch was. Und das hat ja sogar einen ehemaligen Minister den Kopf gekostet, kann man sagen.
Ja, ich weiß, worauf du ansprichst. Das ist die Geschichte mit Sir Peter Mandelson, einstmals der Spin-Doktor der New Labour Party, Tony Blair, Gordon Brown. Und irgendwann war halt dann auch Schluss. Und wo man eigentlich sagte, ja, das ist so das Musterbeispiel, wie man eigentlich eine sehr linke Arbeiterpartei in die Mitte geöffnet hat. Und die Garanten dieses Wahlerfolgs damals in den späten 90ern, frühen 2000ern, haben halt dann auch ganz gerne mal, wie man das in Mafiakreisen sagt, den Schnabel befeuchtet und haben halt dann auch mal was kassiert. Epstein hat natürlich auch gelesen, wie man Leute kriegt. Und da war es, glaube ich, auch nicht interessant, den auf irgendwelche Orgien einzuladen, Koks oder Sexpartys, sondern man hat, ich sag mal so, interessante Gespräche und Networking einfach ganz mit einem Scheck oder einer Überweisung oder irgend sowas erledigt. Das ist aber jetzt auch aufgeflogen.
Der hat ja wirklich Geld bekommen oder ja, ist das in den...
Das wird so dargestellt.
Durch welchen Druck ist der dann zurückgetreten?
Durch die ständig neuen Unterlagen, die rauskommen aus Amerika. Da brauchst du auch keine Journalisten dazu. Die kann ich mir im Prinzip, ohne dass ich ins Darknet muss, auch im Internet anschauen als Sparkassenangestellter oder Landwirt, wenn ich im Prinzip das Know-how habe und weiß, wo ich das suche und finde.
Letztens habe ich in einem Blog gelesen, genialer Schachzug der USA, sprich sogar von Präsident Trump, der ja auch dauernd in den Epstein-Akten, ich glaube 30.000 Mal genannt wird und hat alles schwärzen lassen, dass alle Dinge nur auf Andrew und England und sonstiges gezielt gehen und er dafür mehr Ruhe hat. Also könnte das sein, dass das alles so ein bisschen abgekartetes Spiel ist, dass ein amerikanischer Präsident ablenken will von seinen Connections, um immer nur Andrew da einzubauen.
Naja, es ist ja nicht so, dass in Amerika kein Mensch in dieser Geschichte, schöne Grüße an Bill Gates, da auftaucht. Also da muss man jetzt auch mal sagen, es ist in meinen Augen auch sehr fragwürdig, wie Trump in der zweiten Amtsperiode sich da, sag ich mal, verschiedene Dinge rausnimmt, die man eigentlich in einem der Mutterländer der Demokratie nicht erwartet hätte.
So ist es.
Trotzdem funktionieren in weiten Teilen der Vereinigten Staaten immer noch die Gerichtsbarkeit, die Ermittlungsbehörden, alle Gesetze hat er auch noch nicht abgeschafft. Natürlich versucht er abzulenken. Ich glaube, dass das aber nur bis zu einem gewissen Punkt geht. Im Moment schaut es eh für Trump in Amerika so gut auch nicht mehr aus. Nicht alle, auch seiner rechten Hardcore-Fans, stehen so hinter dem Iran-Einsatz. Das ist aber eine andere Geschichte. Mal ganz böse gesagt, wenn Namen nicht bei Epstein gestanden sind, Donald Trump hat sie auch nicht reingefälscht. Also das ist nun mal so.
Weiß man überhaupt, ob Andrew jemals mit Trump zu tun hatte? Persönlich? Aus den Akten? Gibt es da irgendwas?
Mir persönlich ist in der Hinsicht eigentlich nichts bekannt. Man muss natürlich jetzt auch noch sagen, Donald Trump war zu der Zeit, vor 2016, bevor er das erste Mal Präsident war, nur ein Geschäftsmann aus New York, Punkt. Er war nicht Senator, der war nicht Gouverneur, der war nicht mal Stadtrat. Das könnte heute natürlich ein ganz erhebliches Glück sein. Leute wie Peter Mandelson waren halt in politischen Schlüsselpositionen in Großbritannien. Andrew ist nun mal der Sohn der Queen, das wird man auch nicht ändern können. Auch wenn du ihm sonst was alles aberkennst, das ist und bleibt da. Das sind natürlich auch die Geschichten, wo jetzt Ermittler dahinter sind. Mir kommt es ein bisschen vor wie bei Al Capone, der wahrscheinlich unzählige Morde in Auftrag gegeben hat. Schlussendlich hat ihn der Steuerfahnder gekriegt und dann ist er ins Gefängnis gegangen. Wir wissen, dass die Ermittlungen in dem Fall der potenziellen sexuellen Kontakte mit einer 17-Jährigen damals, wir müssen das so ausdrücken, auch wenn es mir missfällt, aber er ist nie angeklagt, nie rechtskräftig verurteilt worden. Sein, in Anführungszeichen, Opfer ist mittlerweile tot.
Du meinst Virginia Giffrey?
Genau. Es gibt nur schriftliche Aufzeichnungen von ihr, die teilweise wahrscheinlich kaum mehr zu überprüfen sind. zumindest forensische Beweise, was man in Amerika sehr, sehr gerne hat, wird es nicht mehr geben.
Ich habe seine Dokumentation gesehen auf Netflix, eine sehr gute, über Epstein und seine Getreue, wo sämtliche Zeugenaussagen darauf hingewiesen haben, auch andere Mädchen, die gesagt haben, sie wissen, dass Andrew da ein- und ausgegangen ist und auch mit ihnen was hatte. Also das kann ja nicht alles vor die Kamera kommen, wenn da nicht irgendwas dran wäre. Dann wäre Netflix schon tot, sagen wir mal so. Ne? Da muss was dran sein, dass der Andrew wirklich da in der Hinsicht ein schlimmer Finger war.
Naja, was heißt ein schlimmer Finger? Ich habe zum Beispiel zuletzt jetzt eine Aussage gelesen von einem brasilianischen Model, die sagte, sie hätte dort sich mit Andrew gegenseitig massiert. Lassen wir es mal so stehen. Nur die Frage, wie alt waren sie damals, sagt die Frau 29. Und damit ist das Thema erledigt.
Aber eine 14-Jährige, die erzählt hat, im Pool mit ihm hat er sich an ihr gerieben und sonstiges. Also das ist auch auf der berühmten Virgin Island Insel dort. Ja. Also das sind auch definitive Aussagen, die der Polizei von West Palm Beach vorliegen und die auch in der Dokumentation ausführlichst. Kann ich übrigens jedem empfehlen, diese Epstein-Doku. Das ist ein Wahnsinn. Also man muss auch gute Nerven haben, um das zu gucken und durchzugucken.
Ich kenne die Doku auch. Man muss natürlich jetzt der Fairness halber eins sagen. Er war ja schon mal Epstein verurteilt wegen sexuellen Kontaktes mit einer 13-Jährigen. Achtung, und jetzt kommt das Zauberwort Prostituierten. Das hat natürlich alles, nimm es mir nicht übel, solche Grauzonen, die auch in Amerika, wo oft Geschworene entscheiden, wo Anwälte sowohl hart Zeugen als auch die Gegenseite rannehmen. Man weiß natürlich auch, dass im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland oder auch Großbritannien teilweise abstrus hohe Geldsummen oft zu erzielen sind.
Da gibt's ganze Anwaltsheerscharen, die sich nur darauf spezialisiert haben, wenn jemand sagt, er hat mich angegriffen, Millionen rauszuholen. Das klingt jetzt, wie wenn wir den Mann verteidigen wollen, aber dem kann man gar keine Ehre mehr gereichen, weil das, was der Epstein überhaupt als Mädchenring geführt hat mit seiner Freundin, das ist unsagbar und die hat ja nicht zu Unrecht erstmal eine irrsinnige Haft bekommen. Also das Thema wird so schnell nicht zu klären sein, aber wir werden sicherlich aus erster Hand von dir erfahren, wenn es Neuigkeiten gibt über Andrew Mountbatten insgesamt. Zusammenhang mit den beschlagnahmten Beweismaterialien, was er da für Geheimnisverrat betrieben hat. Im Westen nichts Neues, wie man so schön sagt. Und ob er bald umzieht, auch das werden wir nochmal klären. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich für heute. Lieber Andy Englert, seines Zeichens stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel und Frau im Spiegel Royal. Auf bald und Servus.
Wie immer ein großes Vergnügen. Erstens mit dir, lieber Alexander, und natürlich mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten Sie etwas unterhalten, informieren. Bleiben Sie uns gewogen. Wir kommen bald wieder.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.